Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Schön, dass wir heute wieder einmal hier bei Ihnen in Köln sein können. Und wir bringen die herzlichsten Grüße aus dem Süden mit, aus der evangelischen Gemeinschaft Altenhaslau, wo wir letzte Woche waren, und von der evangelischen Freikirche der Nazarener, wo wir einen Bibelnachmittag gehalten haben, in Wächtersbach. Herzliche Grüße von Haus zu Haus, von Gotteshaus zu Gotteshaus. Wir wollen auf den Predigttext für diesen Gottesdienst hören. Der steht in Galater 3, Verse 23 bis 29. Und wer kann, möge sich vor dem Wort Gottes erheben. Und da wir hier das Wort Gottes schon hier vorne zu stehen haben, würde ich jemanden aus unserer Mitte bitten, diesen Text für uns laut vorzulesen. Wer liest, bitte? Ja, einfach loslegen.
Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen, bis der Glaube offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht wurden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus, Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, hat Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben.
Vater, schenke du uns ein Wort für unser Herz und öffne unser Herz für dein Wort. Amen. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, ist das nicht zu laut?
Ja, ich glaube nicht laut.
Ich glaube, ich brauche nicht viel Mikro. Das geht auch so gut. Neulich hatte ich ein sehr hilfreiches Gespräch mit einem meiner Schwiegersöhne. Er ist ein begabter Schreiner. Und es ging um eine handwerkliche Arbeit, die ich fertigzustellen hatte und mir nicht ganz sicher war, mit welchem Werkzeug ich denn diese Aufgabe, diese Herausforderung meistern könnte. Also ich schilderte ihm das handwerkliche Problem, das vor mir lag, und dann sagte er ziemlich spontan, ja, da hilft eigentlich nur ein Power-Tool. Na, habe ich sowas und das. Es handelt sich bei einem Power-Tool um ein Gerät, das für etliche verschiedene Funktionen eingesetzt werden kann. Er zeigt mir das dann auch gleich auf seinem Handy. Guck, das ist das. Ah, sag ich, das ist das, was ich suche. Das werde ich mir besorgen. Und ich war erfreut festzustellen, dass das gar nicht mal teuer war, das Power-Tool. Und das ist sehr hervorragend geeignet war, dass ich meine Arbeit ausführen konnte. Was hat das jetzt mit diesem Text zu tun? Habt ihr euch auch schon gefragt? Aber in unserem Text geht es um ein Power-Tool. Man bekommt es nicht im Baumarkt. Es wird auch nicht mit Strom betrieben. Sondern es trägt einen merkwürdigen Namen. Und dieser Name heißt, wie? Glaube. Dieser Name heißt Glaube. Und der wird von den meisten Menschen nicht verstanden und darum auch nicht genutzt und verkannt. Tief hat sich bei unseren Zeitgenossen und vielleicht auch manchmal bei uns nämlich eingeprägt, Glauben heißt nichts wissen. Und so ist der Begriff in der Alltagssprache verankert. Man benutzt ihn in Situationen, in denen man sich nicht sicher ist und sagt dann, also ich glaube. Ich war mir gestern nicht sicher, wann das hier mit dem Gottesdienst losgeht. Weil ich Glauben habe. Und dann sagt meine Frau, nee, ich habe nochmal nachgeguckt. Es ist 10 Uhr. Ja, auf jeden Fall, Mensch. Eine Hilfe, die um ihn sei. Den haben wir viel zu verdanken. Aber so gebrauchen selbst wir dieses Wort, ich glaube. Ja, so bin mir nicht ganz sicher. Aus der Sicht des Neuen Testamentes hat der Begriff Glaube nichts mit einer vagen Vorstellung zu tun. Der Glaube gleicht nach neutestamentlichem Verständnis eher einem festen, gewissen Schritt. Der Glaube ist eine Entscheidung. Der Glaube ist eine entschlossene Handlung. Das griechische Wort pisteuo wird mit sich anvertrauen übersetzt. Und wenn man sich irgendwem und irgendetwas anvertraut, dann sollte man sich besser seiner Sache gewiss sein, oder? Ja, es wäre hilfreich. Bei ihrer Missionsarbeit unter den Germanen übersetzten die iroschottischen Mönche wie Bonifatius diesen Begriff pisteuo mit dem germanischen Wort geloben. Es wurde dann zu glauben und es steckt in zwei ganz wichtigen Wörtern drin. Geloben steckt in den beiden Wörtern geloben und sich verloben. Und da wird es ganz klar, wovon hier eigentlich die Rede ist, dass nämlich das Glauben eigentlich das Gegenteil von Nichtwissen darstellt. Wer sich verlobt oder wer etwas gelobt, wie zum Beispiel Soldaten, die vereidigt werden, der legt sich fest, eine Verlobung ist ein Eheversprechen und ist rechtsbewährt. Dieses Eheversprechen kann man einklagen. Wer also etwas gelobt, wer sich verlobt, der trifft eine Entscheidung. Er tritt verbindlich in eine Beziehung zu jemandem ein und ereignet sich darum auch etwas an. Wenn ich mich verlobe, dann gewinne ich ja auch etwas in dem anderen Menschen, der plötzlich zu mir gehört. Glaube ist also ein Werkzeug, mit dem uns etwas zuteil wird. Das wird besonders aus den 4 Exklusivpartikeln. Oh weia, jetzt geht's aber rund hier. Was sind das, die 4 Exklusivpartikel? Wer weiß es, wer kann sich was nur vorstellen? Wenn ich es euch jetzt sage, dann sagt ihr, ja, wusste ich doch. Was könnte das sein? Die 4 Exklusivpartikel der Reformation. Fängt mit Solo an. Sola fide, allein durch den Glauben. Sola gratia, alleine durch Gnade. Sola scriptura, alleine durch die Heilige Schrift. Solus Christus, alleine durch Christus. Das sind die Exklusivpartikel, mit denen die Reformatoren zum Ausdruck bringen, ohne diese 4 Dinge, ohne dieses Power-Tool mit diesen 4 Arbeitsmöglichkeiten, können wir kein christliches Leben führen. Es ist alleine die Gnade, für die eigentlich kein Grund besteht. Nur für den Heilsplan besteht kein Grund. Gott müsste das nicht machen, dass er sich selbst in Christus von den Menschen lynchen lässt. Er müsste es nicht machen. Er hätte locker sagen können, nee, das tue ich mir nicht an. Wie will das vielleicht sagen würden. Aber er tut es. Es besteht keinen Grund, dass Gott uns gnädig sein müsste. Da irrt der alte Milovic, wenn er meint, wir sind alle Sünderlein. Es war immer so, der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen. Es war immer so. Camus, der meint, das ist so der Job vom lieben Gott. Pardon, c'est son métier. Das ist sein Metier, das er vergibt. Nein! Gott hat keinen Grund, den Menschen milde zu begegnen. Aber er tut es doch. Das Wort Gnade kommt von dem mittelhochdeutschen Wort genahen her. Da wird es deutlicher. Was ist Gnade? Gott kommt uns ganz nahe. Das ist Gnade. Er, der uns eigentlich allen Grund hätte und hatte, von den Menschen sich fernzuhalten. Ja? Wir wissen das, wir erinnern uns an einen Klepper, der gedichtet hat, er will im Dunkeln leben und hat es doch erhellt. Gott hat allen Grund, sich von den Menschen entfernt zu halten, aber er genaht sich, er kommt ihnen nahe, und zwar näher als die Luft, die uns umgibt. Siehe, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte und Gnade. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, ich will rein in dein Leben. Gott genaht sich und Gott will an unserem Leben teilhaben. Gott will in unserem Herzen wohnen. Das ist Gnade, sich genahen. Woher wissen wir all das über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist, über Himmel und Hölle und Gnade und Gericht? Woher wissen wir das? Ausschließlich von einer Quelle. Und diese Quelle ist die Heilige Schrift. Wir haben keine weitere, die uns offenbaren könnte, was es mit Gott und seiner Gnade auf sich hat. Es ist alleine sola scriptura, alleine die Heilige Schrift. Und deswegen müssen wir wirklich echt aufpassen, wo dieses Wort in irgendeiner Weise auseinanderziseliert wird. Wir hatten am Freitagabend hatten wir Kaminofengespräch, das haben wir so alle zwei Monate bei uns daheim im Wohnzimmer. Und da kommen auch immer etliche Menschen hin, die keine Christen sind oder auf der Suche sind. Und da kamen wir eben halt auch auf diese Frage zu sprechen, auf die Frage der Autorität der Heiligen Schrift. Und es gibt keinen Grund, der Heiligen Schrift nicht zu glauben. Und wir müssen uns wirklich von denen fernhalten, die sagen, naja, das hat der Paulus nicht so gemeint und das hat der Jesus nicht so gesagt und das hat die Gemeinde irgendwann dazu gedichtet und das hat sowieso nicht so stattgefunden. Lasst sich hinter euch. Wer die Autorität der Heiligen Schrift antastet, der entzieht der Gemeinde die Grundlage, auf der sie steht. Von uns so ein bisschen Erfahrung, auch ich habe Jesus erlebt und erfahren, kann Gemeinde nicht leben. Gemeinde lebt und dein, mein Glaube lebt von dem geoffenbarten Wort der Heiligen Schrift. Und wenn meine Gefühle total am Ende sind, dann ist es die Schrift, die mich wieder aufbaut. Aber sein Wort. Es ist alleine und es ist schließlich alleine Jesus, der als Mensch und Gott die Schuld der Welt durch sein Sterben bezahlt hat. Es gibt keinen Plan B für die Rettung der Welt. Und es gibt auch keine verschiedenen Wege zu Gott. Auch wenn das von so vielen gelehrt wird. Auch wenn die katholische Kirche das Dogma hat, vom latenten Christus in allen Religionen. Der Kardinal Walter Kaspar, der hat vor 30, 40 Jahren geschrieben, dass das authentische Christentum Indiens ist der Hinduismus. Nein, es gibt nur einen Weg. Und der heißt Jesus Christus. Allein durch Gnade, allein durch Glauben, allein durch die Schrift, alleine durch Jesus. Das sind die Ausschlusspartikel. Und du musst dich selbst fragen, glaube ich das? Sind das die Säulen, auf denen mein Glaube ruht? Spannende Frage. Es ist alleine der Glaube, also die bewusste Hingabe, wir haben es uns vorhin deutlich gemacht am Ort der Verlobung, die Hingabe an Gott und sein Evangelium, das uns die Gewissheit des Heils zu eigen werden lässt. Exklusiv heißt ausschließlich. Es gibt keine Alternative, es gibt keinen Plan B. Das Heil ist ein spirituelles Ding. Ich kann es nur im Glauben erfassen. Ich kann nur diesen Sprung vom 10-Meter-Brett wagen. Und jeder, der mal gesprungen ist vom Turm, der weiß, das kostet Überwindung. Aber das ist der Glaube. Ich muss springen. Ich kann es mit meinem Verstand nicht geregelt kriegen. Luther sagt, die Vernunft ist ein natürliches Licht, ein Lumen Natural. Mit dem baut man Kernkraftwerke oder Flughäfen oder Fabriken oder Schulen. Aber im Blick auf das Reich Gottes taugt die Vernunft keinen Pfifferling. Es muss der Glaube sein. Diese Entscheidung, ja. Ich habe noch viele Fragen an den Jesus und an den Gott. Aber das Wort hat mich gepackt. Ich springe jetzt im Vertrauen darauf, dass da unten Wasser in dem Becken ist, das mich auffällt. Und das weißt du nicht, wenn du oben auf dem 10-Meter-Brett stehst.
Das ist eigentlich
genug. Ja, genau so. Darum ist der Glaube für alle Bereiche unseres Lebens erforderlich. Und es ist wichtig, das Wesen des Glaubens verstehen. In diesem Textabschnitt bekommen wir dafür fünf kurze Impulse, über die wir weiter nachdenken wollen. Impulse zum Glauben. Erstens, Glaube die große Zäsur. Bereits bei seiner ersten Missionsreise hatte der Apostel Paulus Galatien besucht. Das ist eine römische Provinz im Zentrum der heutigen Türkei. Der Galaterbrief wendet sich an die Gemeinden, die dabei entstanden sind. Diese Gemeinden setzten sich vor allem aus bekehrten Heiden zusammen. Schon bald aber kamen bekehrte Juden hinzu und versuchten den Heiden zu sagen und sie dazu zu bringen, sich den mosaischen Gesetzen zu unterwerfen, allem voran die Beschneidung auch für die Heidenchristen einzuführen. Und darum erläutert Paulus den Brieflesern die Beziehung zwischen mosaischem Gesetz und christlichem Glauben. Das Gesetz Moses hatte eine besondere, eine bewahrende Funktion für Israel. Die Aufgabe des mosaischen Gesetzes war, dass die Juden in enger Verbindung zu Gott und seinem Wort gehalten wurden, weil sie ihrer wichtigsten Berufung nachkommen sollten, nämlich den Messias Gottes, den Erlöser für die ganze Welt aus ihren Reihen hervorzubringen. Das war ihre Aufgabe. Und um sie bei der Stange zu halten, gab es die Tora, gab es das Gesetz. Und das ist gelungen, dass Israel sich nicht verloren hat, obwohl die Versuchung unheimlich groß war, sich in anderen Religionen und Lehren zu verlieren. Aber sie blieben bei Gott und bei seinem Wort und so konnte Jesus diese Welt betreten. Mit der Geburt Christi, also mit der Menschwerdung Gottes, ist diese Aufgabe des Gesetzes erfüllt. Fortan hat es jedoch immer noch eine Funktion, Also, na, deswegen lesen wir auch heute noch das Alte Testament genauso wie das Neue Testament. Na? Und ich warne davor, dass man in den Gemeinden immer sagt, also, naja, also wir kommen ja vom Neuen Testament her, wenn wir wieder auf eine schwierige Stelle im Alten Testament stoßen. Ja, wir kommen ja vom Neuen Testament her. Leute, da nehmen wir eine Teilung vor, die in der Bibel nicht drin ist. Sondern Jesus Christus, lest das Johannesevangelium, beruft sich zu 100% darauf, identisch zu sein mit dem Gott des Alten Testamentes. Und er macht das besonders deutlich, indem er immer wieder dieses Ich-Bin-Wort sagt. Ich bin. Ne, das ist ein Wort, das eine zentrale Rolle im Alten Testament spielt und wo auftaucht? Ich bin Mose, wo? Am Dornbusch. Der Moses fragt Gott, sagt, wer bist du denn? Dass ich dem Volk Israel sagen kann, wer mich geschickt hat. Und dann sagt Gott ihm, ich bin der ich bin. Und genau dieses Wort verwendet Jesus, als er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich bin der Weinstock, ich bin die Auferstehung, ich bin das Brot, ich bin der Hirte und so weiter. Immer wieder sagt er, Gott und ich, wir sind ein und dieselbe Person. Und auch müssen wir es ertragen, dass wir manche Texte im Alten Testament so schwer lesen und verstehen können. Und dass sie uns manches Mal so gegen den Strich bürsten. Ist egal. Wir können Christus und das Alte Testament nicht voneinander separieren. Dann verlieren wir das Ganze. Die Hauptfunktion des mosaischen Gesetzes ist erfüllt in der Geburt Christi, dennoch hat es immer noch eine Funktion, die Martin Luther mit den Worten Spiegel, Siegel und Richtschnur beschreibt. Das ist das Alte Testament, das ist das Gesetz. Ein Siegel, ein Spiegel und eine Richtschnur. Spiegel. Im mosaischen Gesetz kann der Mensch noch heute sich selbst erkennen, vor allen Dingen auch seine negativen, dunklen Seiten. Gleichzeitig offenbart Gott etwas von dem, was er von den Menschen erwartet. Siegel. Ich gebe euch Brief und Siegel, das ist mein Wunsch. Ja, wie wird es in Micha zusammengefasst? Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Da, ne? Also, das Gott sagt, ich gebe euch Brief und Siegel. Hier in meinem Wort erkennt ihr, was ich von euch, die mir nachfolgen, erwarte. Und eine Richtschnur, ein Maßstab, an dem wir unser Leben immer wieder ausrichten können. Es gibt so viele heute, die sagen, das, ne, und das sehen wir, dieser Maßstab sind besonders die 10 Gebote. Diese Leitplanke unseres christlichen Lebens. Es gibt viele Theologen, die sagen, man kann die 10 Gebote gar nicht halten. Und sprechen dann von der lustvollen Horizonterweiterung durch einen Ehebruch oder so irgendetwas. Also man muss das nicht so halten, man kann es auch gar nicht halten. Und das, was es nicht halten, die 10 Gebote, das erweitert nur unseren Erfahrungshorizont. Ich glaube das nicht. Wenn ich mit Kindern in Berlin gesprochen habe, Kinderstunde oder Kontaktunterricht, und wir haben 10 Gebote durchgenommen, dann habe ich die Kinder, wenn ich die 10 Gebote erklärt habe, habe ich dann gefragt, also jetzt, sag mir mal, wenn ab morgen früh um 5 alle Menschen in Berlin die 10 Gebote Gottes einhalten würden, was wäre Berlin? Ein besserer oder ein schlechterer Ort? Ihr merkt schon, ihr schmunzelt. Das kann jedes Kind verstehen. Wer sich, je näher wir uns an die 10 Gebote Gottes halten, und uns dann orientieren, umso mehr Lebensqualität finden wir. Und je weiter wir uns davon wegentwickeln, umso weniger Lebensqualität haben wir. Das muss man sich immer wieder klar machen. Eines sind die Gebote, die alttestamentlichen Gebote allerdings nicht. Sie sind kein Weg zu Gott. Durch ihre Einhaltung, weil der Mensch dazu tatsächlich zu geschwächt ist. Die Aufgabe, das Heil Gottes zu empfangen, erfüllen wir nicht durch immer mehr Heiligung. Da ist ein großer Denkfehler, vor dem uns Luther auch sehr bewahren will. Sondern der Schlüssel, das Werkzeug, um uns das Heil anzueignen, dass wir es haben als unser Eigentum, ist nicht die Heiligung, obwohl wir dir nachjagen sollen. Je heiliger, umso besser. Aber die Heiligung erkauft uns Gottes Heil Gnade nicht. Sondern wir empfangen die Gnade Gottes allein durch den Glauben. Glauben an Christus, und Christus ist das letzte Wort Gottes. Zweitens, Glaube, die große Befreiung. Wie ein strenger Erzieher, so übersetzt es die Hoffnung für alle, weist das Gesetz die Menschen auf ihren Mangel gegenüber Gott hin. Der Anspruch ist klar. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Bescheidenheit, Großzügigkeit, Aufrichtigkeit, Fairness, Menschlichkeit und so weiter. Es ist beeindruckend, welch klare ethischen Forderungen quer durch das Alte Testament an die Menschen gestellt werden. Und daran sollten wir uns orientieren, nicht so sehr an vielleicht irgendwelche blutrünstigen Kriegsgeschichten. Wenn wir uns so an diese Anforderungen halten, die Gott für die Gläubigen stellt, dann wird das, wer merken wir, was für ein Schatz das Alte Testament ist. Wer ehrlich ist, der gesteht sich ein, wie weit er von der Erfüllung des ethischen Ideals entfernt ist, das Gott von seinem Ebenbild dem Menschen zu Recht fordert. Diese ernüchternde Erkenntnis führt, die müssen wir treffen, diese Erkenntnis, ich schaff's nicht. Jetzt bleiben wir nur mal auf der Seite, wo wir also nichts wirklich Böses, Falsches machen. Dann denken wir nur mal an diesen Punkt der gebrochenen Versprechen. Wie oft habe ich einem meiner Kinder versprochen, heute Abend werde ich mit dir dies oder jenes unternehmen. Und dann war irgendein Krankenbesuch, eine Sterbebegleitung, eine wichtige Sitzung und ich konnte mein Versprechen nicht einhalten. Und ein Großer hat einmal gesagt, gebrochene Versprechen sind gesprochene Verbrechen. Gebrochene Versprechen sind gesprochene Verbrechen. So, wie sieht es mit deiner Bilanz aus? Wie oft wussten wir, was eigentlich dran wäre? Aber wir hatten zwischen zwei Übungen zu entscheiden. Mache ich diesen Sterbebesuch nicht, werde ich schuldig, kümmere ich mich mal um mein Kind und um dieses Versprechen, das ich ihm gegeben habe, nicht, bin ich genauso schuldig. Wir als Menschen in dieser Welt werden wir schuldig. Oft ohne dass wir es wollen. Das liegt in der Natur der Sache. Und deswegen, und das zeigt uns eben halt das Gebot Gottes sehr klar auf. Diese ernüchternde Erkenntnis, ich bin ein Sünder, ne? David spricht einmal davon, dass Gott unsere unerkannte Sünde in sein Licht vor sein Angesicht stellt. Und es gibt diese nette Anekdote, wo ein Mitarbeiter aus einer Firma schon lange erkrankt ist und sein Arbeitskollege, sein Freund kommt ihn besuchen und er sagt ihm, ach du, Weißt du, an der Arbeit, da ist also manchmal ganz schön miese Stimmung. Und sie ziehen echt über dich her. Ich muss dir das einfach mal sagen. Und dann sagt er, ja, was erzählen sie denn alles? Ja, und das, und das, und das, und das. Du, da siehst du alt aus. Und der Freund hört sich das an, denkt einen Moment nach, lächelt und sagt, ach, Gott sei Dank. Hä? Wie Gott sei Dank? Ich habe dir doch jetzt gerade erzählt, wie die alle über dich ablästern. Gott sei Dank, dass die nicht alle meine anderen Fehler auch noch kennen. Die ernüchternde Erkenntnis unserer Schuld führt entweder in einen verbissenen Legalismus, also in eine Gesetzlichkeit, die fortwährend versucht, durch spirituelle Erleuchtungen, durch spirituelle Übungen, die Erlösung doch noch zu erzwingen. Oder sie führt zu der demütigen Erkenntnis, dass es dem Menschlichen, aus Fleisch und Blut bestehenden, nicht möglich ist, die Anforderungen Gottes in ihrer vollen Gänze zu erfüllen. Es würde allerdings die gerechte Verwerfung und Vernichtung des Übertreters nach sich ziehen. Wenn ich anerkenne und sage, Gott, ich kann deinem Anspruch nicht gerecht werden, damit würde ich aber mein Todesurteil besiegeln, denn dann hat Gott recht, dass der Sünder den Tod verdient. Es sei denn, es findet sich ein Sündloser, der stellvertretend für die Sünde die gerechte Strafe auf sich nimmt, obwohl er niemals Böses getan hat. Hier kommt Jesus ins Spiel. Sein Leben, Sterben, Auferstehen wird zum Wendepunkt, zur großen Befreiung von den berechtigten, aber unerfüllbaren Forderungen des Gesetzes. Das Gesetz hat jetzt seine Aufgabe erfüllt. Es führt in verzweifelter Selbsterkenntnis und Christus erlöst aus dieser Verzweiflung, indem er seine Gerechtigkeit jedem Menschen anbietet, der ihm glaubt, also sich voll und ganz ihm anvertraut. Drittens, Glaube, die radikale Veränderung. Der Glaube an Jesus stellt die radikalste Veränderung in jedem Leben dar. Darum sträuben sich so viele, den Schritt des Glaubens zu tun. Und sich zu bekehren. Zu glauben bedeutet aber genau das, sich zu bekehren. In einer indianischen Sprache Südamerikas, ich glaube, es war die Sprache in Kaingang, sehen wir Verschiedenes. Der Begriff für Bekehrung heißt dort in Jesus hineingehen. Wer das tut, begibt sich nur stracks aus der Feindschaft gegen Gott in die selige Kindschaft Gottes. Es gibt keine größere Transformation im Leben eines Menschen als diese. Dieses En Christos in Christus hat eine herausragende Bedeutung im Neuen Testament und wird uns in Johannes 15 klar vor die Augen gestellt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie selten leben wir als Christen im vollen Bewusstsein dieser Tatsache. Es kann nur im Glauben geschehen und eben noch nicht physisch, noch nicht im Schauen. Deswegen sind wir so auf dieses Power-Tool des Glaubens angewiesen. Wir haben im Moment noch nichts anderes. Wenn Christus kommt, dann brauchen wir das nicht mehr. Dann sehen wir. Viertens, Glaube, die neue Identität. Wie oft stellen wir uns teilweise verzweifelt die Frage, wie können die furchtbaren Konflikte auf der Welt gelöst werden? Angefangen bei dem Krieg der Geschlechter miteinander, der so viel Verzweiflung nach sich zieht. Über den Generationenkrieg, der in den nächsten Jahren erst, gestern war ja schon die große Bundestagsdebatte über die Rentenreform. Leute, das wird noch richtig witzig die nächsten Jahre. Richtig witzig. Dann geht dieser Generationenkrieg los, kein Wunder. Wenn in 20 Jahren ein Beitragszahler einen Rentner finanzieren soll, dann gute Nacht. Wie soll denn das gehen? Also, da kriegt das Wort Rentengenerationenkonflikt doch noch einen ganz neuen Klang. Warten Sie mal, wir werden das sehen. Die Aversion zwischen Einheimischen und Migranten, der verzweifelte Streit zwischen Juden und Palästinensern oder zwischen Armen und Reichen, die Antwort auf die Frage, wie kann sich das denn ändern, gibt nur eine. Die heißt en Christos. In Jesus ist diese Veränderung, diese Transformation möglich. Dort wird jeder vermeintliche Widerspruch aufgelöst. Jeder findet seine im Plan Gottes vorgesehene Rolle und anerkennt die des anderen. Na, machen wir uns kurz an dem Punkt der Ehe deutlich. Na, da geht es ja eben halt um Machtkämpfe. Na, wer sind die Besseren, die Stärken? Die Männer oder die Frauen? Na, der Mario Barth füllt ganze Stadien damit, dass er 2,5 Stunden nur Unsinn verzapft über diesen Kampf zwischen Männern und Frauen. Und dieser Geschlechterkrieg zwischen Macho und Mieze, der hört sofort auf, wenn ein Mensch Christus annimmt. Und dann lernt er nämlich von Jesus, wer unter euch der Größte sein will. Der sei aller Diener. So, und wer ist jetzt der Größere in der Ehe? Der Mann seiner Frau dienen will und die Frau ihrem Mann dienen will. Ne? Einfach. Und dann ist das Ganze aufgelöst. Jeder weiß um seine Sünde und um seine Erlösungsbedürftigkeit in Jesus und hört auf, sich selbst zum Maß aller Dinge zu machen. Jeder hat die unfassbare Liebe Gottes gespürt, mit der er all unser Versagen hinweggespült hat. Gesetzlichkeit kann das nicht leisten, macht sich aber erschreckend schnell breit. Übrigens, die Zwillingsschwester der Gesetzlichkeit heißt Zuchtlosigkeit. Allein in Christus, in der Arche des Glaubens, ist diese befreite, beglückende, andere Form des Umgangs miteinander möglich. Eben durch dieses Wort. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Ich bin als Diener zu euch gekommen und ihr dient jetzt einer dem anderen. Und dann ist jede Vormachtstellung uninteressant. Fünftens, wir haben es gleich geschafft. Anerkennung. Glaube die Basis für das ganze Volk Gottes. Das, wonach sich die gesamte Menschheit sehnt, Frieden auf Erden, Freiheit und Wohlstand für alle, Zuverlässigkeit und verantwortungsvolles Handeln eines jeden Einzelnen, werden in Jesus und nur in Jesus Wirklichkeit. Dass dieses Ziel mit Gewalt und Machtausübung nicht zu erreichen ist, versteht sich von selbst und wurde in der Kirchengeschichte vielfach bewiesen. Das wurde ja in der Kirchengeschichte einige Male versucht, jetzt das Reich Gottes mit Gewalt herbeizuführen. Thomas Münzer in den Bauernkriegen oder Calvin in Genf und ist kläglich gescheitert. Du kannst das Reich Gottes nicht durch menschliche Macht herbeiführen. Der Tag wird kommen. Bis dahin bleiben nur die täglichen kleinen Schritte. Es an der Hand Gottes besser zu machen in dieser Welt. Und das ist das Schöne. Wir können wir nicht leisten, liebe Freunde. Und das Schöne ist, und wenn mir es heute misslingt, und ich knie jeden Abend neben meinem Bett nieder, bevor ich schlafen gehe, und sage unter anderem, Gott sei mir Sünder gnädig. Und ich sage das nicht als eine Floskel, sondern ich Ich sage das, weil ich mir dessen so bewusst bin. Und wenn ich mir noch so viel Mühe gebe, es bleibt was übrig. Aber Jesus sagt mir dann, na gut, okay, jetzt lieber schlafen und morgen, da fangen wir wieder miteinander an. Das ist die Gnade, aus der heraus wir leben. Gleichzeitig ist aber nicht aus dem Auge zu verlieren, dass der große befreiende Tag kommt, an dem die Verheißungen an Abraham sich erfüllen. In ihr sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Der Glaube war auch das Power-Tool des Abraham. Der hat manchmal echt eine schlechte Figur abgegeben. Der war gar nicht so cool. Drauf immer. Und manchmal schon, aber nicht immer. Und die anderen auch nicht. Der Isaak nicht und der Jakob schon mal gar nicht. Und all die Helden der Heiligen Schrift auch nicht. Aber sie hatten alle dasselbe Power-Tool, das sie gerettet hat. Und das heißt Glauben. Und für dich und für mich gibt es kein anderes als dieses alleine. Je öfter man es einsetzt, je öfter man den Glauben einsetzt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, umso umfangreicher begeistern uns die Möglichkeiten dieses tollen Werkzeugs. Glaubst du das? Amen.